Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Podcast-Folge 101. Marcel und ich sind noch richtig verkatert von unserem Jubiläumskuchen, den wir uns natürlich gegönnt haben. Aber mehr natürlich auch nicht, ne? Weil dann ging es wieder zurück zur Arbeit. Wir sind heiß auf, ich sag einfach mal, weitere 100, oder Marcel? Was würdest du sagen?
Erstmal, ne, wir haben ja wieder einen Vertrag unterschrieben, weitere 100 Folgen und dann muss man ja wieder 3 Jahre, da muss man wieder neu verhandeln, ne? Wer weiß, wenn die Kosten dann alle so steigen durch die Inflation, dann länger für mehr als 100 Folgen unterzeichne ich nicht.
Nee. Also vielleicht werden wir dann auch nochmal unseren Rhythmus anpassen, dass wir irgendwie täglich veröffentlichen oder so, damit wir da durchkommen und schneller verhandeln können. Wir lassen uns mal überraschen, wie die nächste Zeit abläuft, wie die nächsten 100 Folgen ablaufen. Damit erstmal zurück zur 101., bevor wir zu weit in der Zukunft schauen, zurück zur Gegenwart, und damit begrüße ich Sarah in unserer Runde. Schön, dass du da bist.
Hallo, mir war gar nicht klar, dass, als ihr sagtet, ihr habt 100 Podcast-Folgen, das sehr wörtlich gemeint war und es wirklich genau 100 waren.
Es waren genau 100, genau. Also du bist quasi in unserer neuen Zeitrechnung die Erste.
Okay, die 1 nach 100.
Die 1 nach 100, genau, so musst du das sehen. Ja, hol doch einmal unsere Hörer und Hörerinnen ab, wer du bist, was du machst. Und wir haben ja immer eine besonders fiese Frage, was dich auszeichnet. Da darfst du ruhig im Eigenlob versinken.
Eieiei. Also, mein Name ist Sarah Flux. Ich bin ursprünglich mal Automatisierungstechnikerin gewesen, oder bin ich immer noch. Ich schätze, man hört nie auf damit. Und bin jetzt CTO bei der Admiritia. Das ist ein Beratungsunternehmen für OT-Security, also Security für Automatisierungstechnik. Da ist auch dann gleich die Brücke zu dem, wo ich herkomme. Und es ist ein Beratungs- und mittlerweile auch Produktunternehmen. Wir haben ein noch relativ neues Softwareprodukt. Und als CTO bin ich verantwortlich für die Methoden, die wir in der Beratung anwenden, aber auch eben für dieses Stück Software und für die Forschung, die wir so machen.
Sehr, sehr gut. Jetzt musst du noch sagen, was dich auszeichnet.
Ich habe gedacht, ich überspiele das einfach und ihr fragt dann nicht mehr.
Kommt hier keiner durch. Es darf auch was sein, so wie, du konntest besonders früh Fahrrad fahren. Vor allen anderen.
Nee, konnte ich nicht. Da musste man mich zu zwingen mit Überraschungseiern. Aber ich glaube, im Moment, jetzt gerade in meiner Position, zeichnet mich tatsächlich dieser Ingenieurhintergrund aus. Das ist witzig, weil das hätte ich nie als was Besonderes gesehen. Und ich hätte mich auch nie als einen besonders ingenieurigen Ingenieur gesehen. Ich habe damit doch auch gehadert während des Studiums. War jetzt nicht der klassische Motorrad-Auseinanderbauer. Aber jetzt gerade in der OT-Security ist man damit auch so ein bisschen, hat man eine andere Perspektive als viele andere, und ich glaube, dass das sehr hilft.
Wie würdest du einen ingenieurigen Ingenieur beschreiben? Was macht den aus?
Also ich habe ja in Aachen studiert, das ist ja also die Maschinenbau-Hochburg, und da habe ich auch noch Maschinenbau studiert. Da gab es immer den schönen Spruch, Karohemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau. Das sind dann so die Typen, also Karohemd ist das eine, aber die schon seit ihrer Kindheit an Motorrädern rumgebastelt haben oder eben an irgendwelchen alten C64-PCs, wenn es in Richtung Computer geht, und die wirklich da so in diesem technischen Basteln und Verbessern und so weiter ausgehen, so ein richtiger Daniel Düsentrieb, das ist für mich immer so ein ingenieuriger Ingenieur.
Finde ich sehr gut. Was hat dich denn dann damals geritten, wenn du nicht so, sag jetzt mal, dieses Ingenieurs von der Pike auf hattest und fleißig gebastelt hast und so weiter? Was hat dich geritten, Maschinenbau zu studieren und Ingenieurin zu werden?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das frage ich mich manchmal auch. Ich habe tatsächlich auch Physik abgewählt und so. Also bin wirklich ganz weit weg gewesen von. Mein Physiklehrer würde sich wahrscheinlich, oder vielleicht tut er es auch, der lebt noch, die Fußnägel aufrollen, wenn er wüsste, was ich jetzt tue. Ich habe einfach mal so ein Referat über schwarze Löcher gehalten, hat er gesagt, ach Sarah, ich glaube, das Interesse ist einfach nicht so richtig da. Also insofern, es war wirklich nicht das, was viele andere haben. Mathe und Physik war super, deswegen mache ich mal Maschinenbau. Mathe war aber gut, deswegen habe ich erst Mathematik studiert, tatsächlich ein Jahr. Und da habe ich im Nebenfach Maschinenbau gehabt, weil das war so ein Studiengang, wo man braucht immer mal in Mathematik ein Anwendungsfach, und ich wollte auf gar keinen Fall in eine Bank oder Versicherung, also habe ich Maschinenbau genommen. Habe da gesehen, dass irgendwie die Probleme, die man in der Mathematik löst, halt doch irgendwie aus der echten Welt kommen, aus der Realität kommen, und ich das irgendwie spannender fand und auch breiter fand, als mich nur auf Mathematik zu fokussieren. Und dann ist mir wahrscheinlich nach dem Jahr Nebenfach Maschinenbau auch erst überhaupt zugetraut habe, das auch als Hauptfach zu machen, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin hier der Alien unter allen anderen. Das schaffst du nie. Nach einem Jahr Mathe glaubt man, man schafft alles.
Ja, das ist ein großer Unterschied. Mathe ist zum Beispiel gar nicht Julius und meins, deswegen haben wir es auch nie bis Maschinenbau geschafft. Deswegen machen wir heute einen zweitklassigen IT-Podcast und sprechen über OT-Security.
Aber immerhin 100 Folgen, also das ist ja. Vielleicht dann schon die Reise in die erste Klasse.
Ja, das stimmt.
Wir können uns mit anderen Lorbeeren schmücken hier und nicht mit besonders guter Mathematik, obwohl ich auch mal eine ganz gute Mathe-Note geschrieben habe, aber das ist auf jeden Fall zu lange her, um das
Vierte Klasse zählt nicht.
Ja, ja, aber ist ja ein schöner Zufall, sage ich jetzt mal, der dir da unterlaufen ist in deiner Uni-Laufbahn, der dich vielleicht genau dahin gebracht hat, wo du gerne hin wolltest und was dir Spaß macht. Und nimm uns doch nochmal ein bisschen mit, wie dann aus Maschinenbau, OT und speziell natürlich das Thema OT-Security gekommen ist, weil man ist ja dann auch noch nicht immer komplett in der OT-Security-Welt, vor allen Dingen in der Vergangenheit gewesen.
Ja, das stimmt. Und Maschinenbau ist auch so ein Studium, wo man zumindest zu der Zeit, zu der ich studiert habe, echt auch nicht so viel IT mitbekommt. Also bisschen Java programmieren war so das höchste der Gefühle und aus dem Mathestudium noch ein bisschen C programmieren. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass das ganze Thema, was man so klassischerweise mit dem Maschinenbau macht, konstruieren und irgendwie ein sehr kleines Teil von einer sehr großen Maschine noch sehr viel besser machen, Wunder nicht das ist, was mich total begeistert. Und dann habe ich irgendwann mit einem Professor gesprochen am Ende meines Bachelorstudiums und der hat gesagt, Mensch, also wenn du eigentlich immer eher den Blick auf das ganze System haben willst und so weiter, mach doch Automatisierungstechnik. Da musst du immer das ganze System verstehen, dann machst du so Modelle dafür und dann Regelungstechnik und so weiter. Das fand ich cool. Und da habe ich gedacht, gut, das klingt gut, das habe ich gemacht. Und in der Automatisierungstechnik, das war damals ein neuer Masterstudiengang, der war total cool, weil er hat so verschiedene Disziplinen zusammengeführt. Da waren Elektrotechniker und Informatiker und Maschinenbauer und alle haben von den anderen das gelernt, was sie noch nicht konnten. Und da war dann eben auch IT dabei und auch ein bisschen Security dabei. Das fand ich total spannend, halt zu verstehen, wie eigentlich ein Computer funktioniert, Betriebssysteme funktionieren, Kommunikationsprotokolle funktionieren. Und am Ende des Studiums habe ich dann gedacht, ey, das wäre doch cool, wenn du in die Richtung irgendwie auch eine Masterarbeit schreiben konntest. Habe damals dann beim BSI geschaut und das BSI hatte auf seiner Website damals eben OT Security, das Wort gab es noch nicht, aber hatte im Bereich ICS Security, Industrial Control Systems Security Arbeiten ausgeschrieben. Und da habe ich erstmal gemerkt, ach krass, das, was du gemacht hast, und Security, da gibt's ja tatsächlich sogar, das ist ja tatsächlich ein Thema. Also da gibt's was zu tun und das ist auch noch spannend. Und habe mich dann da beworben und dann die Masterarbeit beim BSI gemacht.
Sehr gut. Marcel, passt so zu deinem Werdegang auch, wenn man jetzt mal aus der OT-Welt rausguckt, in die IT-Welt, so als Generalist zu starten, sich in der IT auszutoben und dann irgendwo mit so einem, ja, gewissen, weiß nicht, Glück vielleicht auch mit Security zu konfrontiert zu werden und genau da Feuer und Flamme zu fangen.
Ja, das ist eigentlich genau der Weg. Ich meine, das ist das, was man umgekehrt über die Berufsausbildung ja oft dann lernt mit der späteren Spezialisierung. Ich meine, noch gibt es ja nicht wirkliche Spezialisierung für Auszubildende im Bereich Cybersecurity. Das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren mal ändern. Aber wenn man eben nicht über die Uni reinkommt und dann seinen Fachbereich dort wählt, dann hat man natürlich in der IT ein riesen Portfolio an Dingen und ich glaube, Generalist kann man heute gar nicht mehr sein in der klassischen IT, auf so vielen Partys, wie man dort tanzen muss. Mittlerweile machen die Menschen ja alles von Server Storage, Netzwerk bis hin zu Risikomanagement und dann müssen sie auch noch die Anlagen vernetzen in Produktionsunternehmen. Dass das als One-Man-Show nicht mehr funktioniert, ist glaube ich allen bekannt. Und dann ist es natürlich umso besser, wenn man sich an den Teilbereichen spezialisiert und diese Spezialistinnen und Spezialisten dann natürlich auch ein Unternehmen weiter voranbringen, sowohl in der Beratung, so wie das jetzt eben bei Sarah oder auch bei uns der Fall ist, als auch wenn natürlich ein Mittelständler sich überlegt, sie schaffen eine Stelle, um genau diese Herausforderung anzugehen und sie besetzen wirklich den Part OT mit OT-Spezialisten, die auch aus dieser Branche kommen, die schon mal wissen, wie funktioniert das, statt quasi Office beziehungsweise Verwaltungsleute dann in die Produktion zu setzen, weil andersrum, man setzt ja auch keinen Produktionsmenschen einfach in die Verwaltung. funktioniert genauso wenig. Und daher ist natürlich die Spezialisierung immer ein Riesenpunkt.
Ja, du sagst es richtig. Es gibt ja schon jemanden, der wirklich Cybersecurity gelernt hat. Also Studiengänge gibt es mittlerweile. Aber das Thema dann wirklich OT-Security, da gibt es wirklich niemanden. Und ich weiß auch gar nicht, ob das sinnvoll ist, daraus einen Studiengang zu machen, weil man dann so viele Ecken ankratzt und nichts richtig macht, dass das vielleicht auch nicht mehr sinnvoll ist. Wir versuchen tatsächlich zu sagen, wer bei uns anfängt, der muss irgendwie aus irgendeiner Richtung von Technik keine Berührungsängste mit Technik haben, das ist wichtig. Aber ob der jetzt aus der IT kommt, aus dem vielleicht Netzwerk irgendwas kommt, aus der Security kommt oder ob der Ingenieur ist, so wie ich eben, das ist eigentlich egal, weil die andere Hälfte lernt man dann schon irgendwie. Und so versuchen wir dann auch eben die Teams so zusammenzustellen, dass sie eben auch was voneinander lernen gegenseitig. Ich glaube, anders geht's nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja das Schöne an heterogenen Teams dann, wenn sie zusammenkommen. Das merken wir auch immer extrem bei den Kunden, ne, was das bringt, wenn in einem Unternehmen Automatisierungstechniker und vielleicht ein IT-Security-Experte aus dem IT-Bereich zusammenkommen und ihr Wissen zusammenlegen, was das für Mehrwerte mit sich bringt, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt und vielleicht auch Wissen teilt. Ich glaube, das ist dann, wenn man sich so spezialisiert, gut, das dann immer wieder zusammenzubringen. Ne? Absolut. Ja, schauen wir doch mal so ein bisschen auf, weg von der Vergangenheit, hin zur Gegenwart. Weil wenn man so guckt, was du alles machst, Sarah, dann denkt man, dein Tag hat mehr Zeit als unserer. Neben deiner Arbeit bei Admiritia, berätst du noch vielleicht den ein oder anderen Regierungsapparat oder vielleicht auch in dem ein oder anderen Normenwerk. Und wir wollen vielleicht mal als ersten Punkt auf deine Unterstützung für Regierungen gucken, gerade weil wir ja im Moment auch mit sehr viel Regulatorik gesegnet sind, unter anderem auch in dem Bereich, was von der EU kommt, zum Beispiel zum Cyber Resilience Act. Und wir haben in diesem Podcast schon sehr viel darüber gesprochen auch, was das ist und was das alles bedeutet. Kann man mit Sicherheit auch alles in den Folgen, zum Beispiel mit Max Weidle oder mit Thomas Neumann oder mit Mirko Kloss, kann man das alles nachholen. Und von daher bauen wir jetzt mal nicht ganz am Anfang auf, sondern fragen vielleicht, gibt es so Neues aus deiner Regierungsberatung, was wir dir vielleicht als Insights entlocken können? Fangen wir vielleicht damit erstmal an. Was gibt's Neues?
Also es ist natürlich so, dass man da auch Dinge unterschreibt und nicht einfach alles erzählen darf.
Also, für die drei Hörer, das ist doch kein Problem, wenn wir das heute mal einmal verraten.
Für den zweiklassigen IT-Podcast muss es reichen. Nein, also ich glaube, was ich gemacht habe, ist ja in den letzten 3 Jahren war ich einmal im Jahr in Singapur. Das ist ganz interessant, das ist jetzt weg von der EU, aber trotzdem interessant, was wir hier machen, weil die sind ein relativ junges Land und auch was das ganze Thema Cybersecurity und Kritis und so weiter angeht, relativ jung. Und die haben gesagt, wir holen uns jetzt einfach mal Experten, vor allem aus den USA, aber so ein bisschen, ich würde mal sagen, ich bin nur so ein bisschen der Quoten-Europäer, ein paar auch aus Europa, die uns mal erzählen, wie das bei ihnen eigentlich so läuft. Und wir bauen basierend darauf unser eigenes Programm für kritische Infrastruktur und auch OT Security in Singapur auf. Und wo Singapur gut drin ist, ist wirklich ganz schnell zu sagen, so, wir machen jetzt einfach mal. Also wir haben jetzt hier, wir schauen mal, wie die das machen und jetzt bauen wir Dinge einfach mal auf. Also wir machen jetzt einfach mal Pentest verpflichtend. Da weiß ich noch, dass ich da irgendwo davor gestanden habe und denen gesagt habe, wie macht ihr das denn? Also wenn alle kritischen Infrastrukturen verpflichtend Pentest machen müssen und die müssen die nicht nur machen, sondern die schicken die auch an das quasi singapurische BSI und die werten das auch alles aus. Wer zur Hölle macht das bei euch? Immer unsere BSI-Personalknappheit im Hinterkopf habend. Und da stellen sie sich vor mich und sagen mit einer vollkommenen Selbstverständlichkeit, ja wieso, das macht natürlich eine KI. Das war vor 2 Jahren, ja. Also wo ich gesagt habe, so uff, ja, könnte man sich vielleicht dann doch auch in die andere Richtung was von abschauen manchmal, von diesem einfach, wir machen es einfach mal. Wohl wissend, ja, das hat auch Nachteile, ja. Also es ist schon auch ein seltsames Gefühl, wenn man in Singapur eingereist ist, man geht da in eine kritische Infrastruktur, da ist eine Kamera zur Gesichtserkennung und die sagt, hallo Sarah Flux, und man denkt, ups, wo hast du denn jetzt die Daten her? Also will ich das eigentlich, dass du das weißt? Die Seite gibt's natürlich auch. Insofern will ich das gar nicht jetzt total über den grünen Quee loben oder irgendwie idealisieren. Aber tatsächlich ist das auch das Interessante für mich, auch an dem Reinschauen, auch wie machen andere Länder das, gerade auch nicht europäische, weil da so ganz andere Akzente gesetzt werden und Ideen gesetzt werden. Ich bekomme viel mit aus den USA, weil einfach viel Neues ist. Und EU ist es so, dass ich jetzt in der Expert Group, CIA Expert Group der EU-Kommission bin. Die ist aber gerade erst gestartet. Ja, also da gibt es jetzt noch nicht die großen Ergebnisse oder Erkenntnisse raus, weil das eben dieses Jahr wirklich auch erst losgeht. Nein. Aber das ist insofern ganz spannend, weil es da darum geht, ist der CIA einmal da, der ist ja verabschiedet. Wie geben wir dann zum Beispiel Implementation Guidance? Also wie kann man dabei helfen, die Unternehmen auch zu unterstützen? Das sind ja auch noch ganz viele Dinge in der Interpretation des CIA. So ein bisschen offen, wie das in der Realität dann tatsächlich laufen wird. Und mein Blick darauf ist immer so ein bisschen, ich habe in den letzten 3 Jahren so viel mitbekommen von Unternehmen, vor allem aus der Industrie, die sich oft vom CIA nicht so richtig abgeholt fühlen, weil er natürlich für eine riesige Produktgruppe geschrieben ist und da ist auch ganz viel Consumer-IT und so weiter dabei. Und wenn man aber diesen ganzen Industrieprozesse und Regularien und alles mit der Safety und so weiter da drumherum hat, dann sind die Dinge einfach komplizierter und die kommen oft im COA dann aus deren Blickwinkel nicht so richtig vor. Da gibt es natürlich auch ganz viele Sorgen und diese Perspektive, weil ich davon viel mitbekomme, versuche ich da auch so ein bisschen reinzubringen und deswegen freue ich mich sehr, dass ich da auch, dass das geklappt hat, dass da auch mit dabei bin. Es sind gar nicht so viele Leute und ich bin ja vor allem auch, es ist mir auch wirklich my personal capacity, also ich repräsentiere da nicht die Admiritia, ich repräsentiere nur mich, habe da keine Verpflichtungen inhaltlich gegenüber irgendwas. Und ja. Das sind nur 4 Mitglieder dieser Gruppe, für die das gilt, die anderen repräsentieren alle Organisationen.
Cool, also ich glaube, so Implementation Guides und Guidelines, die helfen immer ganz gut, da spreche ich jetzt einfach mal für viele Unternehmen da draußen, die sich immer freuen, wenn es dann sowas gibt, weil das ist natürlich auch klar, so ein Gesetz, wenn es einmal, gerade wenn es initial kommt, regelt in seltensten Fällen alles, bis aufs Letzte und gibt einem keinen Handlungsspielraum mehr. Und
das dann wäre es auch ein schlechtes Gesetz.
Genau, dann ist es auch gut, dass es so ist. Und deswegen umso wichtiger, dass es dann so Stück für Stück, und ich glaube, beim Cyber Resilience Act gibt es ja auch eine kleine Umsetzungsfrist, was heißt klein, ich glaube, sie ist ja 3 Jahre in dem Zuge. Und wenn man dann in diesen 3 Jahren, wo man jetzt diese Frist vielleicht auch dahinter hat, die Guides kriegt, um daran zu arbeiten, dann ist es ja genau der richtige Weg. Was wir uns so ein bisschen häufiger gefragt haben, die 100. Folge hatten Marcel und ich, wo wir mal so ein bisschen über die DORA gesprochen haben, da hat man auch, sag ich jetzt mal, an irgendeinem Punkt einfach gemacht, genauso wie beim Cyber Resilience Act auch, da hat man auch einfach irgendwann gemacht und hat gesagt, so, das kommt jetzt und das ist von der EU als Act nach draußen gebracht und betrifft und hat vielleicht einen Umsetzungszeitraum und so weiter. Und bei NIS 2 haben wir es irgendwie nicht geschafft. So, da sind wir immer noch. Da
eiern wir leider immer noch rum, genau.
Da eiern wir immer noch rum. Ich habe heute das erste Mal gelesen. Ja, mal gucken, was die Deutschen sich da auch wohl für eine Strafe anfangen, nachdem es jetzt, glaube ich, die erste Strafe rund um das Whistleblower-Gesetz gibt, was auch nicht rechtzeitig umgesetzt wurde. Mal gucken, wie groß die Millionen am Ende sind, die dafür kommen, wenn es ihr dann irgendwann mal an den Start geht. Aber wir haben uns so gedacht, warum macht man das nicht einfach, wenn es von der EU getrieben ist, warum macht man das nicht einfach so, sage ich mal, dass man, warum muss man immer eine Direktive oder warum muss man überhaupt eine Direktive schreiben, warum kann man nicht einfach ein Act machen, warum gibt es nicht ein NIS-2-Act, also warum kann man es nicht viel konkreter machen, als es dann manchmal gemacht wird?
Das muss man wahrscheinlich die Länder fragen, den Rat fragen, weil da ist natürlich in so einer Direktive, es sind halt noch mehr Weichen wie die nationalen, die Mitgliedstaaten in der EU dann eben selber auch Dinge entscheiden können, wie sie die umsetzen. Und es ist immer auch eine Frage von, was regle ich ganz zentralistisch und was regle ich föderalistisch in den Mitgliedstaaten. Und da ist dann viel Politik im Spiel. Aber ich glaube, was du gesagt hast, ist ganz wichtig, dass es eben, und das ist auch das, was ich immer versuche rauszustellen zum Cyber Resilience Act. Es gibt daran ja auch viel Kritik, so wie an jeder Regulierung auf dieser Welt es Kritik gibt. Und ich glaube, es gibt sogar eigentlich verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Regulierungen gemessen an dem Impact, den das hat, eigentlich gar nicht so viel Kritik, aber es gibt natürlich Kritik und die kann ich auch verstehen, aber ich finde, man muss dann auch immer ein bisschen sagen, okay, komm, jetzt schauen wir erstmal und machen erstmal und verbessern kann man den ganzen Kram auch immer noch. Und es ist so interessant, wie wenig inhaltliche Kritik eigentlich kam, sondern dass es dann ganz viel nur Details betraf, Umsetzungsdetails, was machen mit Open Source und so weiter und gar nicht mal unbedingt die ganz großen Dinge. Aber ich glaube, bei denen sind sich eigentlich alle einig, dass das gemacht werden muss und dass es notwendig ist und dass man irgendwie was tun muss an Security auch für Komponenten und nicht nur für kritische Infrastrukturbetreiber. Und was mir Mut macht zum Cyber Resilience Act, ist, bevor ich jetzt Teil dieser Arbeitsgruppe bei der EU geworden bin, war ich doch immer schon mit dem einen oder anderen in der EU-Kommission in Austausch zu verschiedenen Themen. Und was mir immer ganz viel Mut gemacht hat, ist, wenn man hört, wie diejenigen, die das Ganze erarbeitet haben, was die an Mindset dahinter haben und wie die sich, wohin die wollen und wie sie sich das vorstellen, dann kann man immer den ganzen Menschen, die verständlicherweise ganz viele Fragen haben zu, oh, was heißt das in der Praxis und werden wir hier drangsaliert und wird das ganz viel Bürokratie und kann ich da meine Produkte nicht mehr verkaufen, wenn die eine Schwachstelle haben und so weiter, dann kann man den Mut machen, weil häufig da wirklich auch ein pragmatischer und guter Ansatz dahinter steht. Und ich glaube fest daran, dass auch wenn das in dem jetzigen Gesetz bestimmt noch nicht perfekt ist, wenn das richtige Mindset bei den Schreibern dahinter steht, dann wird es auch in der Auslegung und in der Implementierung und auch in der Nachsteuerung in den nächsten Jahren in die richtige Richtung gehen. Wir müssen jetzt einfach mal loslaufen.
Glaubst du auch, dass das ein gewisser, sag mal, Marktdifferentiator ist, wenn man hier in Europa Produzent ist, vielleicht von dem einen oder anderen, weshalb man sich vielleicht auf den CRA auch ein bisschen freut, weil wir natürlich im, sag ich mal, weltweiten Vergleich in der Globalisierung ja auch hier und da mal mit Produkten zu tun hatten, die vielleicht das Mindestmaß daran noch weiter unterschritten haben, was es vielleicht auch an Sicherheit gibt, ne?
Also das ist ja das Schöne daran, dass es wirklich, das CRA gilt ja wirklich für alle, die Produkte in Europa verkaufen wollen. Nicht nur für diejenigen, die hier produzieren, sondern eben auch für chinesische, russische irgendwas Firmen. Und ich glaube, wenn man selber eher ein Unternehmen ist, das Wert auf Security legt, dann hat man tatsächlich davon eher einen Wettbewerbsvorteil, weil eben andere, denen das ganz egal ist, einfach gar nicht mehr auf den Markt dürfen. Das ist so. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der viel zu selten herausgestellt wird. Ja, das ist ja wirklich auch, also häufig, ich habe auch schon häufig gehört, na super, jetzt wandern die Firmen alle ab aus Europa. Und darum geht's ja, das wird ja gar nicht helfen. Ja? Wenn man weiter in Europa verkaufen will, dann ist man eben auch weiter Teil des Cyber Resilience Acts. Schwierig wird's nur, da gibt's natürlich dann so Grenzfälle. Schwierig wird's dann zum Beispiel, wenn ich eine Komponente für mein Produkt zukaufe aus einem anderen Land und dieser Lieferant, von dem ich zukaufe, verkauft sonst nicht an die EU und ich bin der Erste, dann werde ich ja zum Importeur. Und dann muss ich plötzlich sicherstellen, dass diese Komponente auch sicher ist. Das heißt wahrscheinlich am ehesten, dass sich dann Lieferantenentscheidungen verändern werden. Aber es sind natürlich alles Dinge, du hast gerade gesagt, Julius, diese lange Spanne von 3 Jahren für einen Produktlebenszyklus ist das halt keine lange Spanne, sondern das sind wirklich Entscheidungen, strategische Produktentscheidungen, das bekommen wir auch mit bei unseren Kunden und bei den Unternehmen, die wir beraten, dass wirklich jetzt gerade wichtig ist, okay, welche strategischen Produktentscheidungen müssen wir denn jetzt in unserem Produktmanagement treffen, damit wir in 3 Jahren die Produkte auch weiter verkaufen können und auch eben darüber hinaus.
Ja, jetzt bist du neben der Regierungsberatung unter anderem auch in der ISA, in der International Society of Automation, die ja an der IEC 62443 schraubt. Und du bist da ja auch entsprechend aktiv. Nimm uns doch nochmal mit, was sich vielleicht auch da tut, weil auch da kommen wir ja aus so einer Spanne. Ich weiß nicht, wann ich das Ding das erste Mal in der Hand habe, aber war nicht zu den Anfangszeiten, aber so vor 2-3 Jahren, würde ich sagen. Und da gab es ja auch noch so ein paar Löcher in der IEC 62443, die Stück für Stück gefüllt wurden. Wie sieht's an der Stelle aus, was die IEC 62443 angeht als Regulatorik?
Mit Löchern meinst du Löcher in ganzen Standardteilen, die noch fehlten? Ja, oder in den Standards inhaltlich in den einzelnen?
Ja, nicht inhaltlich, sondern an ganzen Standardteilen.
Ganzen Standardteilen, ja. Also Standardisierung, vielleicht da auch kurz der Exkurs, mache ich mittlerweile seit fast 10 Jahren, tatsächlich schon aus der Uni heraus. Ich hatte damals einen Professor, auch da Automatisierungstechnik, der uns immer gesagt hat, Standardisierung ist eine edle Aufgabe. Der war da sehr überzeugt von. Tatsächlich ist es aber so, dass ich das sehr zu schätzen gelernt habe, weil da wirklich auch Diskussionen stattfinden, inhaltlicher Art, die man sonst nirgendwo findet. Auch zwischen verschiedenen Firmen, die sonst über so Themen nie sprechen würden, weil man natürlich nicht mit seinem Wettbewerber über Methoden spricht und so weiter. Ja. Und es gibt in der Standardisierung auch klare Regeln, es darf keine Wettbewerbsabsprachen geben und so weiter. Also das ist schon auch aus diesem Grunde natürlich auch geregelt. Aber wo die Leute auch offener sprechen als zum Beispiel auf Konferenzbeiträgen oder so, wo es das dann quasi für alle öffentlich ist. Es ist so ein halbgeschützter Raum, in dem halt durchaus Dinge ausgetauscht werden, in dem halt auch einfach um den Konsens, um den Status quo und die beste Lösung, die der Status quo ist, gerungen wird. Und das ist durchaus auch interessant. Und ich bin da jetzt seit 10 Jahren drin, auch immer, auch im Umfeld der 62443, Mittlerweile bin ich Co-Convener, also leite eine Gruppe, die Risk Assessment, den Risk Assessment Teil der 62443 überarbeitet. Das ist die 62443-3-2. Das ist insofern interessant, weil das, was die Denkgebäude und die Methodik der 62443 angeht, ein ganz zentraler Teil ist. Weil zum Beispiel, Riesendiskussion momentan, das Thema Security Level da drin nicht definiert wird, aber definiert wird, wie man so Security Level eigentlich festlegt für ein System aus Betreiberperspektive. Und die existierende Version der 3.2 drückt sich um darum ein bisschen drumherum und sagt, es gibt ein Security Level und ich könnte das auch so machen, aber macht einfach, wie ihr wollt. Ja, also wir schreiben das lieber nicht so genau rein. Das liegt natürlich auch daran, dass es echt total schwer ist und auch immer schwer ist, was festzulegen, was für alle gilt und so weiter. Also das ist einer der wirklichen Knackpunktthemen, an denen wir gerade knuspern. Es gibt dazu auch ein mehrtägiges Face-to-Face-Meeting nur zu diesem Thema nächstes Jahr im April in der Nähe von Boston. Und also das ist definitiv ein großes Thema, auch ein methodisch die großen Räder quasi da gerade gedreht werden. Und natürlich sind aber auch ganz wichtige Entwicklungen in der 62443 im Moment, die im Kontext CRA, also dass da eben Teile gibt, die Anforderungen an Produkte stellen, die 4.1, 4.2, 3.3 und dass die eben auch im Moment ja europäisiert werden, im Sinne von, dass wenn ich ein harmonisierter Standard für den CRA sein möchte, das ja eine europäische Norm sein muss und die eben auch bestimmte Anforderungen erfüllen muss und dafür wirklich gerade bei Zenzenelec, den europäischen Standardisierungsorganisationen, eine europäische Version der 62443 dieser Teile entsteht, weil sie eben für den CRA relevant wird. Und das wird ganz spannend, was dann mit diesen Ergebnissen hinterher passiert, weil eigentlich wird die 62443 bei der ISA geschrieben, die sie dann über die IEC internationalisiert. Das ist alles ein bisschen komplizierter Prozess. Das heißt, am Ende von Amerikanern geschrieben. Und dass das, was jetzt die Europäer für den CIA überlegen, hinterher die Amerikaner so übernehmen, ist jetzt keinesfalls einfach ein Selbstläufer, wie man sich vorstellen kann. Also das ist durchaus auch interessant und das zeigt auch, wie so eine Regulierung wie der Cyber Resilience Act plötzlich dafür sorgt, dass aus Europa Impulse kommen, wo Europa in den letzten Jahren eigentlich eher die Impulse aus Amerika immer alle konsumiert hat und übernommen hat. Weil 62443 ist so ein schönes Bild dafür. Da kommt ein Standard aus den USA und wir haben den eigentlich immer nur übernommen. Da ist nicht wirklich ganz viel deutscher Einfluss drin. Und jetzt kommt plötzlich was zurück und der Treiber ist tatsächlich diese Regulierung. Also es ist tatsächlich, sieht man daran auch einfach den Impact davon, wer da die Themen setzt und die Themen auch verändert. Von da an, wenn dann so ein bisschen verächtlich gesagt wird, Europa ist ja nur Regulierungsweltmeister. Ich kann das verstehen und ich kann auch den Frust darüber total gut verstehen, weil das gehört eben auch zur Wahrheit, dass es eben auch bedeutet, bei bestimmten Dingen auch Akzente einzubringen und Dinge mitzuentscheiden.
Aber schön zu sehen, dass das diesen Weg so nimmt, weil ich kann mich noch daran erinnern, ich meine, Julius, du hast vor 2 Jahren mal gesagt, das Dokument mal in der Hand gehabt. Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, wo eben dieses Dokument als Buch rein auf Englisch zur Verfügung stand. Es gab dann mal eine deutsche Fassung und wir wollten damit mal loslegen und die war überall ausverkauft. Die konnte man nirgendwo besorgen. Lieferzeiten noch und nöcher. Und da weiß ich noch, da bin ich zur Unibibliothek gegangen und habe aus der Unibibliothek ein Exemplar bestellt, weil das war auf Deutsch vorrätig dort lagernd. Und dann habe ich das für 6 Wochen ausgeliehen. Und in der Zeit haben wir das bei PCU einmal hoch und runter studiert, was das Ding anging. Natürlich haben wir es nicht fotokopiert, sondern wir haben abgeschrieben aus dem Buch und haben es dann wieder zurückgeschickt. Und
handschriftlich, ja.
Handschriftlich, genau. Und gerade jetzt war das so ein bisschen der Start, wo wir uns auch immer mehr der Norm angenähert haben. Ich glaube, das ist auch schon 4 Jahre her, 5 vielleicht sogar schon. Ich bin nicht ganz sicher, wann das erste Mal auf den Markt kam, gerade in deutscher Sprache. Und ich weiß noch, damals gab es auch viel Diskussion, setzt sich das durch? Wird das der Standard? Da gab es ja dann auch bei vielen noch Fragezeichen, auch mit der Verknüpfung zur ISO. Ja, eigentlich gut, dass wir auch seither immer darauf gesetzt haben und gesagt haben, nein, wir halten daran fest, weil wir diese Entwicklung sehen, weil wir diese Akzeptanz im Markt sehen und wo wir dann jetzt heute an dem Punkt stehen, auch mit der Verknüpfung zum Cyber Resilience Act, zeigt natürlich, dass wir da auch einen starken Standard haben, den wir dann auch in Zukunft weiter nutzen können.
Ja, das stimmt genau. Also das hat wirklich auch eine Entwicklung gemacht über die letzten Jahre von, okay, na gut, das ist jetzt mal der erste, den wir haben, mal schauen. Es gab ja auch in Deutschland durchaus Konkurrenzbemühungen. Also es gab mal eine VGI-VD 2180, glaube ich, ja, die mittlerweile zurückgezogen werden musste, weil die 2443 europäische Norm geworden ist. Also da sieht man auch diese ganzen Machtbestrebungen und politischen Dinge innerhalb der Standardisierungswelt, die durchaus auch da sind. Man sagt immer so schön, wer den Standard hat, hat den Markt. Und das ist auch ein Stück weit so. Und deswegen ist auch dieses ganze Thema Standardisierung, was erstmal total trocken klingt, tatsächlich aber auf ganz vielen Ebenen ganz spannend. Und es ist natürlich in der Security-Welt einfach auch wichtig, weil wir so viel, was wir machen, sich durch Regulierung getrieben wird und die Regulierung eben am Ende immer auf Standards zurückgreift, um konkret zu werden.
Ja, wichtig, sowohl für uns jeweils als Berater irgendwo sowas an der Hand zu haben, aber mit Sicherheit genauso für die Unternehmen, umso schöner zu sehen, dass dann verschiedene Normen Hand in Hand gehen in Zukunft und dass es sich so entwickelt, weil das ist ja auch manchmal auch so eine Baustelle, die wir hier unter haben, dass das so Parallelwelten sind, also umso schöner, dass es vielleicht in diesem Bereich genau andersherum ist. Wir als PCO sind vornehmlich bei den Betreibern unterwegs und gucken da halt speziell mit in die Normen rein und entwickeln da anhand dieser Normwerke Strategien bei Kunden. Es gibt ja weitere Rollen, sage ich jetzt mal, in der IEC 62443, unter anderem das Thema der Hersteller. Wo würdest du sagen, liegt die Komplexität gerade vielleicht auch in dem Standard selber, aber wenn man es auch runterbricht, dann, wenn man das aus dem Standard heraus überträgt in dieser Zusammenarbeit zwischen diesen Rollen, die die IEC 62443 ja auch bewusst nennt?
Ja, also ich glaube, erstmal ist es wurde schon ganz viel geschrieben und gesprochen und erklärt über Unterschiede zwischen IT und OT. Ja. Und ich glaube, neben all den vordergründigen Unterschieden in der Technik, die sich aber annähert, ist dieses Netzwerk dieser Akteure tatsächlich ein ganz zentraler und oft unterschätzter Unterschied. Ein ganz gutes Beispiel ist Security by Design. Ich habe mich in den letzten 3 Jahren im Zuge meiner Doktorarbeit mit dem Thema Security by Design ziemlich ausführlich beschäftigt und auch wo das Thema herkommt. Und es kommt halt aus dem Software Engineering, also tief IT. Und da ist es auch immer noch gedanklich häufig. Und eine große Erkenntnis, die ich irgendwann zu Anfang der Doktorarbeit hatte, weshalb ich auch heute in der OT das Wort Security by Design gar nicht mehr so häufig verwende, ist, dass das gedanklich so fest in der IT verankert ist und die Konstrukte gar nicht so sehr übertragbar sind. Weil wenn man über Security by Design spricht, also Security ins Design reinbekommen, ist natürlich das Design und wie das Design abläuft ganz, ganz wichtig. Und das Design eines Software-Systems oder eines IT-Systems läuft halt einfach fundamental anders ab als das Design eines OT-Systems oder Automatisierungssystems oder einer ganzen automatisierten Anlage, die dann beim Betreiber hinterher steht. Und ich will der IT und Software und so weiter die Komplexität gar nicht absprechen. Ich will gar nicht sagen, es ist alles viel einfacher, aber es ist definitiv mal anders. Und deswegen ist auch, wenn man das ganze Konstrukt Security by Design versucht, auf die OT zu übertragen, bricht man sich beide Beine. Und das ist eben ein ganz großer Grund, ist eben dieses komplizierte Konstrukt zwischen Herstellern und Betreibern und Integratoren, die noch dazwischen hängen. Und das ist ja eigentlich auch ein Symptom dessen, dass einfach die Systeme, die man da designt, ganz andere sind. Also wenn ich ein Stück Software habe, das kann sehr, sehr komplex sein, habe ich immer noch ein Stück Software. Und natürlich sind da auch verschiedene Disziplinen dran beteiligt. Aber wenn ich eine automatisierte Anlage habe, die ich in Betrieb nehme, die ich vorher designt habe, dann ist das einfach mal, was die Komplexität und Disziplinarität und so weiter angeht, eine vollkommen andere Hausnummer. Also dann sind da Leute dran befasst, die sich mit dem Prozess befassen, die sich mit der Verfahrenstechnik befassen, die sich mit vielleicht ein bisschen Mechanik und Hydraulik befassen. Dann sind da Leute befasst, die sich mit der Elektronik befassen. Dann müssen da Leute sich mit der Safety befassen. Und all das passiert, bevor auch nur ein kleines bisschen IT und Security überhaupt bedacht wird. Und witzigerweise, wir haben ja oft in der Security, beschweren wir uns ja oft, dass wir so die letzte Disziplin sind, die am Ende hinten dran geflanscht wird. Und ganz witzig, das war für mich ein wirklich Erweckungsmoment, wenn man mit Automatisierungsingenieuren spricht. Die sagen nämlich über ihren Designprozess genau das Gleiche. Wir sagen, wisst ihr, die bauen diese ganzen Anlagen und da kommen die Mechaniker und Hydrauliker und Verfahrenstechniker und sonst was und die Automatisierer sind die letzte Disziplin, die irgendwie hinten dran geflanscht werden. Und das ist so witzig, weil wenn man sich das vor Augen hält, ja, dass Und an dieses, wie viel komplexer das ist, wenn man eh schon die letzte Disziplin hinter dran geflanscht wird und dann daran noch Security dran flanscht, dass das einfach eine ganz andere Komplexität hat. Und dass diese drei Rollen, und darauf zurückzukommen, Hersteller, Integrator, Betreiber, die haben auch alle im Engineering oft eine Rolle und die ist aber auch unterschiedlich. Also es ist ja nicht so wie bei einem normalen IT-Produkt. Ich habe einen Hersteller, der stellt das her, und einen Betreiber, und ein Betreiber sagt man eigentlich gar nicht wirklich. Ne? Also ich habe einen Nutzer, der nutzt es dann. Der macht definitiv kein Engineering mehr. Das ist halt in der OT anders. Also ein Betreiber, je nachdem, wie die Betreiberorganisation so ist, hat durchaus große Engineering-Abteilung, die auch große Teile des Engineerings übernehmen. Oder die haben einen Contractor, den sie anstellen, der Teile des Engineerings übernimmt. Und natürlich macht der Integrator einen großen Teil Engineering, und der Manufacturer macht auch Engineering der Einzelkomponenten, aber nicht der ganze Anlage. Und so ist dieses ganze Thema Engineering und wo liegt eigentlich das Design einfach deutlich komplexer und auch deutlich unterschiedlicher und über verschiedene Rollen verteilt. Und das hat man in der IT halt gar nicht so.
Also kann man sagen, es ist die Individualität gekoppelt mit vielleicht der Komplexität, die daraus entstehen, dass da so viele Gewerke, ich nenne es jetzt einfach mal Gewerke, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber so wie
das ist genau richtig,
im Hausbau, dass man sagt, so jetzt kommt erst der und der und der und der und der und am Ende klatscht hier jemand macht mir das zum Smart Home, aber dann ist vielleicht schon der Zug abgefahren, so, ne?
Das ist ein super guter Vergleich, ja. Also stell dir ein ganzes Haus vor, das du baust, und wenn dann der Maurer schon da war, der Elektriker da war und sonst was, dann verdrahtet hinterher die IT, zieht ein bisschen LAN-Kabel. Ja? Ja. Und dann kommt jemand und sagt, das müssen wir auch noch sicher machen. Und das ist eben bei so einer automatisierten Anlage auch so. Da wird wirklich auch wörtlich, da muss ja auch ein Stahlgerüst gebaut werden. Der Kessel muss gebaut werden. Das muss ja alles auch gemacht werden. Ja. Ja? Das gehört halt zum Projekt dazu. Und ja, ich weiß, IT-Kommunen haben auch Hardware, aber das ist halt alles ein bisschen von der Komplexität und der Vielzahl der Gewerke und der Vielzahl der Organisationen, die am Engineering beteiligt sind, ein bisschen weniger. Und auch die Prozesse laufen natürlich anders ab. Also Automatisierungstechnik macht kein DevOps, ja. Also, oder macht sie vielleicht für die Software schon, aber halt für die Software. Und da ist noch sehr viel anderer Kram.
Ja, ich.
Gerade wenn wir jetzt nochmal zurück in die IT gehen, und da ist ja ein Trend, den wir auch gerade ganz stark feststellen, dass neben dem klassischen Risikomanagement, und das ist ja jetzt auch einer deiner Kerndisziplinen in der IEC 62443, dem Zusatz, den du ja gerade auch genannt hast, wird in der IT ja sehr, sehr viel auf technische Tools mittlerweile gesetzt. Es werden Datenpunkte analysiert, das Risikomanagement, wie man es klassisch kennt, mit einer Bedrohungsanalyse und mit einer Eintrittswahrscheinlichkeit, was wir ja viel auch auf Papier gemacht haben in den letzten Jahren, verschwimmt immer mehr in Tools, Software, die einem zum Beispiel sein Attack Surface, sein Cyber Risk Exposure oder sein Attack Path Management, um mal so ein paar Begriffe zu nennen, klassisch und einfacher digital gestaltet. Wie sieht das denn so in der OT aus, gerade mit dem Hinblick, was wir gerade eben diskutiert haben, mit der Komplexität der vielen Stellen, die dort am Werkeln sind? Ist es auch eine Lösung, die sich auf OT ausrollen lässt, dort einen technischen Toolansatz zu fahren fürs Risikomanagement?
Also bei den Lösungen, die du jetzt gerade beschreibst, sind wir ja gar nicht mehr beim Design, da sind wir wirklich beim Betrieb. Und da spielen die ganzen verschiedenen Gewerke nicht mehr die Riesenrolle. Außer natürlich, dass durchaus auch manches Know-how halt immer noch beim Integrator bei bestimmten Lieferanten liegt. Aber es gibt durchaus auch in der OT Bestrebungen, am Ende sind ja die, also technische Lösungen einzusetzen, um Assets zu scannen, bestimmte Erkenntnisse daraus zu ziehen. Am Ende ist ja auch muss man ein bisschen schmunzeln über das ganze Thema Attack Surface Management, was am Ende ein sehr gut rebrandetes Asset Inventory ist. Also ich hab halt die Daten aus einem Asset Inventar und daraus ziehe ich bestimmte Informationen und nenne das dann Attack Surface Management.
Klingt cool, aber überzeugt deshalb auch in der OT nicht, weil es zu cool klingt.
Ach, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, wenn ihr 5 Leute fragen würdet, ob die OT Attack Surface Management einsetzt, würden die alle sagen, hä? Aber de facto tun sie es natürlich schon. Also aber es ist, was da eher ein Thema ist, ist ganz viel Asset Inventar. Also wie kriege ich überhaupt erstmal meine Assets, die Informationen digital alle eingesammelt, sodass ich das eben auch verfügbar halte, um es zu managen. Und das steht ja auch in ganz vielen Standards drin und in Gesetzen drin, dass man das machen muss. Dementsprechend wird es auch gemacht. Es gibt ja auch die beliebten, berüchtigten Systeme zur Angriffserkennung. Und diese Lösung, das ist ja in der Regel alles so ein bisschen eine Soße, ja. Also sobald man ein Asset Inventory hat, dann macht man auch was mit den Daten. Das macht ja auch Sinn. Und dann guckt man, dass man eben so Dinge wie Attack Surface Management oder Vulnerability Management oder sonst was eben da auch mit drauf sattelt. Es ist allerdings ja schon so, dass in der OT das schwieriger ist, diese ganzen Daten automatisiert einzusammeln. Also es ist durchaus nicht so, die sprechen unterschiedliche Protokolle und so weiter. Ich vermute, da habt ihr schon ganz viel drüber gesprochen hier im Podcast. Ich mache die Klammer schnell wieder zu. Dementsprechend ist auch die Verbreitung von solchen Tools ein bisschen kleiner, auch einfach, weil da eine relativ große Anzahl an jeweiligen Assets übrig bleibt, die man damit nicht abgedeckt bekommt. Und das ist doof. Und auch, weil, und das ist ganz interessant, was vorhin gesagt, wir haben auch ein Software-Tool, ist auch aus der Forschung heraus entstanden. Das macht auch Risikomanagement, aber auf eine ganz andere Art. Und das liegt, glaube ich, daran, dass wir uns sehr viel mit Ingenieuren befasst haben. Und daran, wie die eigentlich denken und was die eigentlich vermissen an diesen IT-Tools. Denn das sind sie am Ende zu Attack Surface Management und Risk Management und so weiter. Und das ist ganz viel. Einmal so ein bisschen der Widerwille, jetzt das nächste Tool reinzusetzen, das wirklich auch mit meinen Systemen spricht. Und am Ende, da kann man so viel gegenreden, wie man will, auch immer ein Stück weit die Attack Surface, die es managen soll, erstmal erhöht. Siehe CrowdStrike. Gleichzeitig auch das Thema, ja, wir sammeln ganz, ganz viele Daten, aber werden wir dadurch eigentlich schlauer? Also treffen wir wirklich bessere Entscheidungen, weil wir jetzt ganz viele Asset-Daten haben und ganz viele Konfigurationsdaten und sonst was haben? Und was sagt mir das eigentlich? Wir haben da seit vielen Jahren in dem Risikomanagement, was wir machen, was mit den Ingenieuren ganz gut resoniert, einen anderen Ansatz. Wir scannen gar nichts. Also es ist einfach nur ein Engineering-Tool. Man muss sich das vorstellen als fortgeschrittenes Zeichentool, ja, also wie Ingenieure das auch kennen. Indem man einmal überlegt, was hat man denn eigentlich für Funktionen, die dieser ganze Haufen OT und IT, den man hat, überhaupt erfüllen muss, die wirklich visualisiert aufzeichnet und dann ein Threat Modeling macht. Allerdings ist das nichts, was das Tool einem ausspuckt, basierend auf irgendwelchen Konfigurationsdaten, sondern wo wir strukturiert mit den Leuten drüber nachdenken. Also denken tatsächlich, ja. Also natürliche Intelligenz könnte man das nennen. Ja. Und da dann eben die Risiken erstmal abdeckt, weil wir in einer Welt, in der es sowieso schwierig ist, alle Assets zu erfassen, in der OT, und wo sowieso die Leute gewohnt sind, dass sie ganz viel technische Zeichnung haben und damit planen und sorgfältige Entscheidungen treffen, ist das etwas, was mit wenig neuer Attack Surface relativ gute Erkenntnisse tatsächlich bringt, obwohl es ja rein analytisch ist. Ja, also obwohl es einfach nur aus den Köpfen der Menschen kommt und wir dafür nichts scannen oder sowas.
Kannst du mal ein Beispiel geben, wie ihr so diesen Prozess vielleicht mit dem Tool durcharbeitet?
Also im Prinzip ist ein Kern des Ganzen, wirklich die Menschen zu fragen, die Ingenieure zu fragen, was sind eigentlich die Kernfunktionen, was die ihre OT-Systeme so erfüllen müssen. Und das sind ganz banale Dinge erstmal. Also die müssen den Prozess steuern, klar, ich muss irgendwie in der Lage sein, meine SPS-Programme zu aktualisieren zum Beispiel. Ich muss irgendwie in der Lage sein, neue Datenpunkte im Leitsystem anzulegen. Ich muss irgendwie in der Lage sein, also wirklich das, was ich tue, was die Menschen täglich tun mit diesen Systemen, was macht ihr eigentlich? Genau. Was auch ein ganz wichtiger Teil ist, was wir ganz am Anfang in der Regel abfragen, sind die Dinge, okay, was sind eigentlich die schlimmsten Dinge, die wirklich passieren können in der Anlage, um erstmal auch den Blick nicht direkt auf die IT und die Technik zu lenken, sondern auf diesen ganzen anderen Rest, die echte Welt, die es ja auch noch gibt, weshalb man diesen ganzen Security-Kram am Ende macht. Also in IT-Sprech, was sind eigentlich die Geschäftsprozesse oder die Anlage, die eigentlich wirklich nicht abrauchen dürfen. Und dann kann man fragen, und damit das nicht passiert, was sind die Kernfunktionen, die laufen müssen? Und diese Kernfunktionen tatsächlich zu visualisieren. Also visualisieren im Sinne von, wenn man mit IT dann spricht, kann man es ganz gut erklären mit so UML-Use-Cases. Ja, also ich habe hier ein Mannequin, was macht das Mannequin mit diesem Haufen Technik, damit das funktioniert? Und das führt einfach dazu, dass man relativ schnell eine Idee bekommt, wofür diese ganzen Komponenten, die ich in der OT habe, eigentlich da sind. Dass man ein Systemmodell bekommt, dass man im zweiten Schritt ein Architekturmodell bekommt. Ja? Aber das alles auf einer relativ high level. Also es wird nie diese explosionsartigen, ist ganz witzig, wenn ich so Tools sehe und so Asset Inventory Tools und so weiter, frage ich die immer, was ist eure beste Visualisierung? Und da kommen in der Regel so automatisiert generierte Graphenmodelle raus. Wenn man Pech hat, dann pulsieren die auch noch so bunt und fliegen durch die Gegend. Sagen tatsächlich, nee, es ist einfach wirklich eine einfache Darstellung und hat quasi ein ganzes System und die Menschen, die damit interagieren, auf einer Seite. Das wackelt auch nicht, pulsiert nicht, das sieht immer gleich aus. Das ist auch nicht automatisch generiert, zumindest zu einem kleinen Teil. Und es ist auf einer höheren Ebene. Da muss nicht jedes Asset drauf sein, sondern man muss nicht jeden Baum sehen, man muss den Wald verstehen. Und wenn man dieses Waldverständnis einmal hat, dann hat man eben auch eine ganz andere Möglichkeit, wirklich Engineering, so wie es Ingenieure verstehen, zu betreiben und zu sagen, okay, und jetzt lass uns mal überlegen, was sind eigentlich die größten Risiken, die wir haben? Was sind eigentlich die Attack Path, die wir haben? Und das ist eben auch im Gegensatz zu den Attack Path Management Tools zum Beispiel gar keine automatische Generierung und Berechnung aller statistischen Wahrscheinlichkeiten. Da gibt es Millionen, man wird nie alle haben, sondern wirklich einfach nur die Überlegung, was ist basierend auf den Informationen, die wir haben, der scheinste Weg, dass jemand reinkommt. Und was sagt uns das über unsere Maßnahmen, die wir treffen? Also weniger Daten, mehr Denken, könnte man das kurz zusammenfassen. Und das fehlt vielen Ingenieuren so ein bisschen, die sagen, ich habe jetzt so ein Tool und das spuckt mir ganz viel aus und das pulsiert und leuchtet und es sind immer nur mehr Informationen. Das ist auch so ein bisschen overwhelming. Also ich habe ja, wenn ich immer so ein OT-System, einen Vulnerability-Scanner drüber laufen lasse, it lightens up like a Christmas tree. Ja? Also es leuchtet alles von oben nach unten. Und das ist dann erstmal, das paralysiert und versetzt die Menschen nicht in die Lage zu sagen, ich nehme erstmal hier unser Schicksal selbst in die Hand. Ja.
Kann ich gut nachvollziehen. Ich habe immer so in meiner heilen Welt im Kopf, denke ich mir auch immer so aus diesen Tools, die wir ja auch bei Kunden aufbauen, wenn man das mit den Informationen und mehr mit dem Wissen, was du gerade beschrieben hast, vielleicht auch zusammenbringt. Also wenn ich mal so auf unsere Beratungstruppe schaue, auf einen Kollegen, der kommt auch aus der Produktions- und Prozessautomatisierung, das scheinen die besten OT-Security-Berater zu sein, der sagt auch immer, ja, wenn wir Risikomanagement machen, dann gucken wir mal auf ganz andere Dinge, die irgendwo in den Köpfen sind. Ne? Also welche Anlage ist zum Beispiel auch, sei jetzt mal, verantwortlich für den Hauptteil der Produktion oder wo gibt's halt große Penalen dahinter oder wo weiß ich auch, wenn die ausfällt, das kann ich nicht mal eben irgendwie auf Anlage XYZ ausgleichen, weil das Produkt vielleicht auch nur da läuft, ne? Und auch genau auf diese ganzen Sachen zu gucken im Risikomanagement, die in den Köpfen sind und damit dann wieder auf die Assets zurückzuschauen, na, da sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr hingucken.
Genau solche Dinge. Also wir müssen am Ende weniger Assets scannen und mehr Köpfe von Menschen scannen. Ja. Und das ist aber schwierig, weil an die kann man nicht einfach einen Agenten dran koppeln und dann macht er das schon, sondern es ist tatsächlich, man braucht dafür tatsächlich Methoden. Das war Gegenstand meiner Forschung tatsächlich genau das. Methoden, wie man möglichst schnell dieses Ingenieurwissen aus Köpfen bekommt und es für andere zugänglich und verständlich macht. Weil wir können ja nicht jeden Ingenieur zum Security-Experten machen. Da haben die auch gar keinen Bock drauf. Ja. Aber wir brauchen trotzdem dieses Wissen dieser Menschen. Ganz dringend, weil sonst treffen wir einfach nur Bananenentscheidungen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen, wenn man dann das Wissen hat, das quasi quer zu nutzen, vielleicht auch mit diesen Systemen, die es überall gibt und zu sagen, komm, dann gucken wir genau bei den Systemen, sag ich mal, ein bisschen genauer ins Asset Inventory und in die Schwachstellen, die mir der Schwachstellenscanner ausspuckt und so weiter. Weil ich glaube, das ist so da, wo wir manchmal scheitern in der OT Security, das dann wieder zusammenzubringen, was Wissen und Tools und vielleicht dann auch daraus an Prozessen und Neuerungen entstehen kann, wenn man das kombiniert.
Das ist korrekt. Also wir müssen besser darin werden, wirklich dieses Wissen der Ingenieure für die Risikoanalyse zugänglich zu machen. Und das können dann auch wieder Security-Menschen machen, die Risikoanalyse. Wenn sie das Wissen einmal haben und es leicht verständlich ist, dann kriegen die das schon hin. Das müssen gar nicht die Ingenieure alle selber machen. Also mein gedankliches Kennwort dafür ist immer, dass das Engineering Informed Risk Assessment, also wirklich das Wissen, das Risk Assessment ja, aber basierend auf den Informationen der Ingenieure. Die müssen das nicht alle selbst machen, aber die müssen ihr Wissen da reingekippt haben. Das ist wichtig. Und das möglichst effizient zu machen, dafür sorgen diese Modelle, diese Visualisierung sehr gut. Und das ist der Sinn und Zweck, warum wir überhaupt ein Software-Tool gebaut haben. Das ist wo wir ein Loch gesehen haben, wussten, dass es das braucht.
Marcel, da würdest du dich als IT-Security-Mensch freuen, oder? Wenn dieses Wissen auch noch kombiniert wird und man darauf aufbauen könnte.
Das wäre auf jeden Fall mal ein Perspektivwechsel, weil das sind Dinge, die wir faktisch so gar nicht immer sehen können und beeinflussen können. Und wir leben in unserer Bubble, klar. Ich meine, wir sind ja auch großer Verfechter davon, dass man die Cybersecurity-Maßnahmen, die man so ergreift, ja auch immer messbar gestaltet, dass da auch ein Risiko dahinter liegt, dass man also nicht, keine Ahnung, Luftschlösser baut oder sich der aktuellen Bedrohungslage nicht angepasst aufstellt, der Euro kann nur einmal ausgegeben werden und da muss man eben immer hinschauen. Und wenn so eine Qualifizierung dazukommt, dann kann das manchmal auch der entscheidende Punkt sein, warum man dann vielleicht doch als Strategie überlegt, links statt rechts zu gehen, auch wenn vielleicht die Security vorher empfohlen hätte, eher rechts statt links zu gehen. Deswegen finde ich das immer super, wenn man solche Verfahren ansetzt. Man braucht aber eben diese entsprechenden Gesprächspartner auf der anderen Seite und auch die Motivation, in solchen Gruppen mit teilzunehmen. Und ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Arbeit zu gehen in Zukunft, um auch dafür Interesse zu wecken, in diesen Gruppen mit dabei zu sein, sich einzuschalten im Sinne von OT Security, um dann auch die passenden Entscheidungen fürs Unternehmen zu treffen.
Ich meine, die Gesprächspartner, die Ingenieure, am Ende die ingenieurigen Ingenieure. schöne Bogen zum Anfang. Aber die holt man natürlich auch nur ab, wenn man irgendwie die in deren Denken abholt und in Methoden, die denen auch vorkommen als etwas, was ihnen was bringt und wozu sie auch was beisteuern können. Und asset-basiertes Denken holt die nicht ab, weil so denken die nicht. Risikoanalysen holen die auch nur so semi-gut ab, weil dieses ganze Thema, wir reden jetzt mal über Threats und Likelihood, ist für die, kann genauso in eine Glaskugel gucken. Und das stimmt ja leider auch zu einem bestimmten Anteil. Also man kann es auch nur schlecht entkräften. Und man muss sich irgendwie da Zugänge finden, wie die über ihr Wissen, das sie einfach in den Köpfen haben, dass für die gar nicht anstrengend ist, auszuspucken, es einfach ist, das auszuspucken. Und sie auch das Gefühl haben, das bringt dann hinterher auch was. Also ich kann hier wirklich beitragen und das, was ich beitrage, das hat auch einen Impact. Das ist für uns ganz klar das ganze Thema in Funktionen statt in Assets mit denen reden und am Ende ein Bild erzeugen, über das sich alle einig sind. Weil Ingenieure haben gelernt vom Studium an, also in jedem blöden Fach und jedes Problem, was ich gelöst habe, mach erstmal eine Zeichnung. So, also dann hast du es halbwegs begriffen.
Das zeichnet dich auch aus.
Es zeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie schnell geht die Olive in den Martini? Mach erstmal eine Zeichnung. Wie schnell rutscht die Schneelast vom Dach? Mach erstmal eine Zeichnung. Ja, wie schnell wärmt sich das Freiluftschwein draußen auf der Wiese auf? Kein Scherz, alles Klausuraufgaben. Mach erstmal eine Zeichnung. Ja, und das sind Ingenieure gewohnt. Und wenn man die halt abholt in der Denkweise, die sie haben, dann sagen sie, ach ja, guck mal. Und oft sagen sie dann tatsächlich auch, ist mir auch passiert, waren total überraschende Ergebnisse teilweise. Ach, guck mal, wenn wir jetzt so eine Zeichnung tatsächlich eine Cyber-Version unserer Zeichnungen hätten, das ist ja auch ein Loch, das haben wir ja gar nicht. Das wird vielleicht tatsächlich helfen. Das könnte man das vielleicht tatsächlich während des Engineerings auch früher machen. Und dann hat man auch eine Chance, die Security früher reinzubekommen. Einfach, weil man nicht mehr Shit in, Shit out hat und diese riesengroße blinden Fleck hat bei diesem ganzen Ingenieurwissen, das in der Security oft nicht vorkommt.
Finde ich ein super Fazit für unsere Folge. Vielleicht können wir es so nennen, Motivation durch Methodik, vielleicht mal so runtergebrochen. Genau für die vielleicht da nochmal so den Extra-Kick kriegen, ihr Wissen zu teilen und das als ja relevant auch zu sehen, dass sie ihr Wissen teilen. Bringt uns zu unserem Ausblick. Wir gucken am Ende nämlich immer in die angesprochene Glaskugel. Die steht natürlich auch auf jedem unserer Tische. Und da wollen wir mit dir einmal dahin gucken, wie es um die Ingenieure und Ingenieurinnen der Zukunft gestellt ist. Ob die immer mehr jetzt mal IT und OT Security Kompetenzen by Design, um vielleicht dabei zu bleiben, benötigen in Zukunft oder ob das eher so ein Thema ist, was von der Seite als Wissen mit dazukommt?
Das ist eine ganz interessante Frage. Hätte sie mich vor 5 Jahren gefragt, hätte ich laut Ja geschrien. Die Ingenieure wir brauchen mehr Ingenieure, die Security machen. Ja. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das der richtige Weg ist, weil Am Ende sind die Ingenieure wichtig für die Security, weil sie das Ingenieurwissen haben. Wenn sie Security machen, dann sind sie aber aus der Praxis raus und haben das gar nicht mehr. Also ist das wirklich sinnvoll? Und Punkt zwei, es ist halt leider keiner Ingenieur geworden, um Security zu machen. Die wollen Systeme bauen und nicht kaputt machen. Und die wollen sich coole Dinge ermöglichen und nicht ständig der Neinsager in der Ecke sein. Und ich glaube, Security bringt am allerwenigsten dann was, wenn man die Leute dazu zwingt, die keine Lust haben. Insofern, ja, es wäre ganz schön, wenn wir mehr Ingenieure hätten, die Lust hätten, Security zu machen. Aber ich glaube, die realistischer ist und der größere Hebel ist, dass wir ermöglichen, dieses Wissen der Ingenieure, diese ganze Weisheit haben, für die Security zugänglich zu machen und denen eben darüber Mitspracherecht oder zumindest die Möglichkeit geben, ihre Informationen und ihre wirklich Weisheit einzubringen in die Risikoanalysen für Ingenieure.
Finde ich einen guten Gedanken, trifft ja auch den Kern unserer Folge rund um heterogene Teams, was das vielleicht bewirken kann, wie man Menschen motivieren kann, vielleicht Wissen zu teilen und Co. Ich finde es auch ein bisschen anderer Gedankenansatz, weil man ja immer gesagt hat, ja, das muss in die Köpfe der Leute rein, in der OT, dass Security mitgedacht werden muss und so weiter.
Aber die Frage ist, wie viele Rucksäcke will man den Leuten noch überhängen?
Ja, also, wie viele können
die? Und schaffen die das dann? Und wie gut macht man das, wenn es der 15. Rucksack ist?
Ja. Wahrscheinlich dann nur noch halbgar. Und wie du sagst, so wenn man das jemandem aufdrückt, dann wahrscheinlich noch weniger als halbgar. Also ich würde mit der These mitgehen und vielleicht verändert sich da gerade unser Bild für Ingenieure und Ingenieurinnen. Also sehr spannend der Ausblick auch an dieser Stelle. Und damit würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank, Sarah, dass du in unserer 101. Folge unser Gast warst und uns nochmal ein bisschen andere Perspektiven zum Thema OT-Security gebracht hast, durch deine vielfältige Arbeit, durch deine Forschung und natürlich auch durch die Impulse, die du tagtäglich sammelst. War sehr, sehr spannend und danke dafür, dass du bei uns warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Die letzten Worte hat wie immer Marcel. Der steht in den Startlöchern, auch bei der 101. Folge und brennt.
Ich hatte ja wieder fast eine Stunde Zeit, mir das zu überlegen und die Impulse aufzusammeln. Nein, also ich glaube, hier hat sich auch wieder herausgezeichnet. Jetzt geben wir mal nochmal unser Jahresmotto an mit der Kooperation, was wir ja mal gesagt haben, Julius. Ich meine, wir haben es, glaube ich, immer noch nicht vollumfänglich verabschiedet, aber so langsam verdichten sich die Zeichen, würde ich sagen. Es ist durch, okay. Das Jahresmotto der Kooperation, und das kann man ja hier auch als eine Schnittstelle nehmen. Wir haben eben drüber gesprochen, IT-Security-Focus meets Engineering, Ingenieure und OT, ist ja auch eine Kooperation, etwas, was dort innerbetrieblich entsteht oder durch die Fachexpertise Einzelner. Ich glaube, das wird wichtiger denn je, damit treffen wir wieder den Nagel auf den Kopf mit dem Thema. Und für mich war nochmal diese Sichtweise vielleicht etwas mehr High-Level in der OT, aber auch nochmal aus einem anderen Approach zu kommen, statt den 3-4 Folgen, die wir aus der Vergangenheit eben auch schon haben, wo wir vielleicht mehr mit den Basics erstmal unsere Hörerschaft abgeholt haben, was bedarf es denn da, war sehr, sehr erfrischend und wir haben ja die 101. Folge. Jetzt kann man das natürlich so schneiden, dass wir hier sagen, das ist die erste Folge, aber nein, die 101., der Beginn einer neuen Ära, einer neuen Zeitrechnung für den Podcast des IT ist alles Teams. Vielen Dank, dass du dabei warst, Sarah, war sehr, sehr spannend. Ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, das Jahr der Kooperation ist dann jetzt von Julius auch final abgesegnet worden. Und damit bleibt dran, was uns 2025 weiter erwartet. Und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Macht's gut.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.